Arbeit darf uns dienen. Das ist ein Satz, der erstmal einfach klingt, aber macht das überhaupt Sinn? Denn wenn wir mal ehrlich sind, erleben wir doch eigentlich eher das Gegenteil. Mein heutiger Gast beschäftigt sich genau mit diesem Thema. Wie muss Arbeit gestaltet sein, damit sie wirklich funktioniert? Für Menschen, für Teams und für Organisationen. Ich spreche heute mit Inga Höldmann. Sie ist ausgebildete Wirtschaftsjournalistin, hat früher für den Tagesspiegel geschrieben, ist Gründerin und Geschäftsführerin der Accelerate Academy und Expertin für New Work. Liebe Inga, herzlich willkommen und möchtest du hier noch was ergänzen?
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die nette Vorstellung. Genau, nee, eigentlich hast du es schon ganz gut beschrieben. Also ich komme aus dem Wirtschaftsjournalismus, arbeite nach wie vor journalistisch, aber weniger und bin vor allem in Organisationen unterwegs und arbeite mit Teams, Teamentwicklung und Organisationsentwicklung.
Mhm. Dann frage ich mal direkt, was macht man denn als Teamentwicklerin?
Das ist eine gute Frage. Also mein Schwerpunkt ist hybride Arbeit und das ist für mich tatsächlich so ein Unterthema von neuer Arbeit, also die Frage danach, wie können wir gut in hybriden Kontexten arbeiten. Und hybrid heißt für mich, dass wir tatsächlich an unterschiedlichen Orten sind. Das kann das Büro sein, das kann das Homeoffice sein, das können dritte Orte sein, wie zum Beispiel Coworking Spaces. Es können aber auch ganz andere Orte sein. Und egal, wie wir auf die Debatte mit Homeoffice, ja, nein, Return to Office und so weiter gucken, so ist es doch eigentlich mittlerweile ein Fakt in der Arbeitswelt, dass wir mehr oder weniger flexibel an verschiedenen Orten arbeiten. Und das führt dazu, dass Teams sich einfach bestimmte Fragen stellen müssen und auch Führungskräfte. Also zum Beispiel, wie können wir denn unter diesen Umständen gut miteinander arbeiten? Wie können Führungskräfte in solchen Kontexten gut führen? Das ist natürlich auch nochmal eine Frage. Wie können wir gut kommunizieren miteinander? Was macht das mit unseren Meetings? Wie können wir Entscheidungen gut treffen, wenn wir nicht im selben Raum sitzen? Wie können wir dafür sorgen, dass wir so ein Team-Zusammengefühl, Gehörigkeitsgefühl erhalten? Wie können wir produktiv miteinander sein? Wie können wir innovativ miteinander sein? Das sind alles so Fragen, die wir uns eigentlich auch im Büro, im Office schon hätten stellen können. Das haben wir aber ganz oft nicht gemacht. Und jetzt in hybriden Kontexten ist es eben so, dass sich diese Fragen noch viel dringender stellen, weil wir merken, dass wir uns mit diesen Fragen unter Umständen zu wenig auseinandergesetzt haben. Und das hybride Arbeiten ist für mich einerseits ein Beschleuniger davon. Also spätestens jetzt merken wir, wo es eben nicht funktioniert, nämlich dann, wenn wir nicht mal eben kurz über den Schreibtisch rüberfragen können. Und vor allem ist es aber das hybride Arbeiten auch eine ganz große Chance, das endlich miteinander zu gestalten. Und das mache ich. Also das heißt, ich arbeite mit den Teams daran, wie sie gut miteinander arbeiten können, egal von wo oder wo sie sitzen.
Mhm. Also aufmerksame LeserInnen haben dein Interview im aktuellen Heft der Auer wahrscheinlich schon entdeckt. Dort sagst du, Arbeit darf uns dienen. Wie kann man das verstehen? Weil im Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis dient ja eigentlich der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber mit seiner Zeit und seiner Arbeitskraft. Ist das denn eigentlich keine unrealistische Erwartung, dass uns Arbeit dient?
Ja, das ist eine spannende Frage nach der Perspektive. Denn wenn man mal darüber nachdenkt, dann ist es ja so, dass wir das Unternehmen als Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberin bezeichnen und die Menschen, die in dieser Organisation arbeiten, als Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerin. Wenn man da mal drüber nachdenkt, dann kann man eigentlich das ja auch umdrehen, ne? Und sagen, ich gebe meine Arbeit als Arbeitende. Also das heißt, ich bin eigentlich diejenige, die Arbeit gibt. Und das Unternehmen ist es, das meine Arbeitskraft nimmt. Ja, also das ist jetzt natürlich so ein bisschen Haarspalterei, aber ich will sagen, die Frage, wer da was gibt und nimmt, da kann man durchaus mal drüber nachdenken und kann man, finde ich, auch mal, weiß nicht, vielleicht bei einem Glas Wein oder so drüber diskutieren. Und das, was du jetzt erwähnt hast, dieses Arbeit darf uns dienen, das ist für mich so eine Perspektive auf, warum arbeite ich denn überhaupt? Und ganz oft steckt da ja drin, dass wir Arbeit nehmen von der Organisation. Ja, das heißt, die Organisation ist so nett und gibt uns Arbeit und die brauchen wir ja auch irgendwie. Und wir versäumen dann manchmal in dieser Rolle, in dieser Perspektive, in der wir sind, zu gucken, ist das eigentlich eine Arbeit, die mir auch Spaß macht, die mir gut tut, in der ich mich entwickeln kann. Und ich das ist was, womit ich mit den Teams zum Beispiel auch arbeite, dass es eben nicht nur darum geht, wie ist Arbeit irgendwie gut und wie ist Arbeit produktiv und wie möchte denn eigentlich das Unternehmen das haben, sondern dass ich auch immer mit den Teams darauf gucke, was brauchen wir denn eigentlich? Also was brauche ich ganz persönlich in meiner Arbeit, in meinen Arbeitsbedingungen, in meiner Arbeitsumgebung, damit ich gut arbeiten kann? Das ist für mich eine ganz elementare Frage und das ist auch überhaupt gar nicht ausschließlich auf die arbeitende Person bezogen, sondern da hat ja auch das Unternehmen was davon. Wenn ich halt irgendwie gut arbeiten kann, dann profitiert natürlich auch das Unternehmen davon. Also das heißt, wenn wir uns diese Frage stellen, dann tun wir das nicht allein aus purer Nettigkeit heraus, sondern da geht es dann eben auch darum, wie können wir denn Arbeitskontexte schaffen, die irgendwie für das Unternehmen gut sind, aber die eben auch für die Menschen gut sind. Mhm. Und ganz persönlich finde ich, ist das eine wichtige Frage, weil wir einfach so viel Lebenszeit auch bei der Arbeit verbringen. Ja, also wenn man sich das überlegt, die normale, in Anführungszeichen, Vollzeittätigkeit, ja, das sind irgendwie 8 Stunden am Tag, das ist halt ein Drittel. Und ich finde, da kann man sich durchaus auch mal fragen, was ist denn eigentlich, was kann Arbeit denn eigentlich oder was darf oder sollte Arbeit denn eigentlich für mich leisten, außer nur, dass ich meine Miete und vielleicht noch mein Essen bezahlen kann. Und die Frage danach, wie kann Arbeit mir denn eigentlich dienen und was erwarte ich eigentlich von meiner Arbeit und was wünsche ich mir von meiner Arbeit, die ist für mich persönlich einfach eine ganz wichtige und die ich mir selber auch ehrlich gesagt immer wieder stelle, dass ich gucke, diene ich meiner Organisation, diene ich meinen Klienten und Klientinnen? Das ist natürlich eine Frage, die ich mir stelle. Aber es ist auch umgedreht für mich die Frage ganz wichtig. Also habe ich das Gefühl, dass meine Arbeit mir selber auch gut tut. Denn nur wenn das der Fall ist, kann ich diese Arbeit ja wirklich auch viele, viele Jahre lang mit Freude und mit Kraft überhaupt erledigen.
Mhm. Also Lernen, Arbeiten und die Sinnhaftigkeit dahinter sind große Themen für dich. Was bedeutet denn für dich konkret der Begriff New Work oder neue Arbeit?
Das ändert sich gerade. Also was neue Arbeit ist, ich glaube, da müssen wir mittlerweile auch anders raufgucken, weil ich den Eindruck habe, dass sich da tatsächlich gerade in den letzten Jahren einiges geändert hat. Also was wir vor der Pandemie, also ich nehme mal die Pandemie so als Veränderungsmoment, ja, also seit Corona hat sich ja in der Welt viel verändert. Das liegt natürlich nicht ausschließlich an Corona, aber ich habe das Gefühl, dass Corona schon so zeitlich der Auftakt war. Mhm. Und was wir vor Corona gesehen haben, ist eine, wie ich finde, relativ naive Vorstellung von neuer Arbeit, also verbunden mit diesem Gefühl, da muss sich irgendwie was ändern und wir müssen halt irgendwie anders arbeiten. Und da war auch viel Bedürfnis danach und vor allem auch Raum, dass sich die Organisationen damit auseinandersetzen konnten. Und das ist mal mehr und mal weniger ehrlich und tief gemacht worden. Mein Eindruck ist aber, dass wir neue Arbeit nicht in vielen Organisationen tatsächlich ist sich damit auseinandergesetzt worden. Wir haben aber nicht so richtig den Mut oder vielleicht auch die Kenntnisse oder die Fähigkeiten gehabt, neue Arbeit wirklich konsequent zu Ende zu denken und zu gestalten. Also sprich, die Prinzipien von neuer Arbeit tatsächlich bis in die Entscheidungsräume hinein zu verankern. Und das hat dazu geführt, als wir mit allem, was dann eben nach 2020 kam, dass es schwieriger wurde in der Arbeitswelt, dass es schwieriger wurde in den Märkten, dass es schwieriger wurde einfach im wirtschaftlichen Klima, dass wir gemerkt haben, so richtig, wir haben da so ein bisschen neue Arbeit gemacht, aber so richtig konnte neue Arbeit eben ihre Versprechungen nicht einlösen in den Unternehmen. Und deswegen sind viele Unternehmen zurückgegangen in alte Steuerungslogiken, und zwar die, die sie vorher kannten. Und meiner Meinung nach ist das nicht ein Ausweis, dass neue Arbeit nicht funktioniert, sondern für mich ist es eher ein Zeichen davon, dass wir eben neue Arbeit, als wir das noch etwas mit etwas weniger Druck hätten machen können, wir sie einfach nicht konsequent umgesetzt haben. Und was wir heute sehen, ist, dass meiner Meinung nach, wenn ich auf die Welt schaue, neue Arbeit nach wie vor viele, viele Antworten auf drängende Fragen hat. Wir aber im Moment so ein bisschen versuchen, den Kopf über Wasser zu halten und gar nicht mehr so richtig den Raum haben, uns damit auseinanderzusetzen. Und deswegen ist für mich tatsächlich die Frage, wie muss denn diese Neuerfindung von neuer Arbeit aktuell aussehen? Also wie können wir neue Arbeit jetzt gestalten in diesen veränderten Kontexten, in denen wir gerade arbeiten? Mhm. Ja, also ich hatte ja gesagt, diese Kontexte, das ist zum Beispiel eine schwierige wirtschaftliche Situation, gerade in Deutschland, hat aber auch was damit zu tun mit dieser unheimlichen Verdichtung in der Arbeitswelt, die wir erleben. Wir sehen, dass die Menschen erschöpft sind. Wir sehen, dass die Menschen einfach den ganzen Tag von Meeting zu Meeting rennen. Und wir haben irgendwie das Gefühl, so richtig findet neue Arbeit da nicht mehr so richtig Platz, weil wir alle am Rödeln und am Hasseln sind, hätte ich fast gesagt. Mhm. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen das, womit ich mich gerade auseinandersetze, so diese Frage, was von neuer Arbeit nehmen wir mit rüber in diese neue Zeit? Und ja, was muss da folgen? Und aber auch die Frage, was ist denn in dieser neuen Zeit? Also haben wir da irgendwie neue Arbeit oder kommt was ganz anderes? Und das ist auch das, womit ich mich gerade beschäftige. Ich glaube, dass viele Prinzipien von neuer Arbeit wir durchaus gebrauchen können in dieser neuen Zeitrechnung, in der wir sind. Wir aber gleichzeitig, das uns nicht davon enthebt, uns wirklich in den Organisationen, in den Teams damit auseinanderzusetzen. Also wie wollen wir arbeiten? Was machen wir neu? Und was wollen wir denn eigentlich vielleicht auch beibehalten?
Mhm. Was sind denn so die wichtigsten Prinzipien von neuer Arbeit für dich? Weil ich finde immer noch, dass es ein sehr unscharfer Begriff ist. Also ja. Neue Arbeit, Homeoffice, ist es Sinnarbeit, Selbstorganisation, ist es ein Obstkorb, Hybridarbeit? So konkret, was sind die wichtigsten Prinzipien für dich von neuer Arbeit, die wir mitnehmen sollten in die Zukunft?
Für mich sind wichtige Prinzipien von neuer Arbeit zum Beispiel Augenhöhe, also die Frage danach, wie gestalten wir Arbeit denn überhaupt? Und das hat für mich nichts damit zu tun, sind wir jetzt irgendwie nett und hören wir einander ein bisschen zu, sondern das ist für mich insofern ein wichtiger Punkt von neuer Arbeit, dass wir in einer sehr volatilen Welt leben. Also vor 2020 hieß es VUCA, dann kam irgendwann die Barney-Welt. Aber die beiden Konzepte sind ja insofern sich ein bisschen ähnlich, dass sie aussagen, dass die Welt eben sehr volatil und unwägbar geworden ist, dass es schwerer ist, auch für Führungskräfte oder für UnternehmenslenkerInnen, da einfach den Blick auf den Horizont gerichtet zu halten und so ein bisschen einschätzen zu können, wo geht's denn eigentlich hin? Mhm. Und deswegen ist zum Beispiel Augenhöhe für mich so ein wichtiger Wert, weil es eben bei Augenhöhe einfach darum geht, miteinander in den Teams zu arbeiten und diese unterschiedlichen Perspektiven zum Beispiel mit einzubeziehen. Ja, also es geht nicht mehr darum, dass eine Führungskraft alles wissen muss, sondern dass wir in Kontexten miteinander arbeiten, in denen diese unterschiedlichen Perspektiven der Menschen mehr oder weniger gleichberechtigt eine Rolle spielen dürfen und angehört werden können. Und das ist dann eben etwas, was wir in bestimmten Formaten wie zum Beispiel Agilität sehen. Agilität oder agiles Arbeiten hat ja keinen Selbstzweck, sondern da geht es ja darum, in Iterationen zu arbeiten und in diesen Iterationen, in diesen Sprints, dann eben diese verschiedenen Perspektiven, die wir haben, fruchtbar zu machen immer wieder. Mhm. Das heißt, eigentlich sehen wir in neuer Arbeit ganz viele Prinzipien, die eigentlich in dieser sehr volatilen Welt uns gut tun. Mhm. Auch sowas wie die Ausrichtung nach Werten oder einem Purpose. Das gehört ja auch zu neuer Arbeit. Und ich weiß, dass dieser Begriff Purpose so ein bisschen überstrapaziert ist. Aber grundsätzlich hilft uns ein Purpose in einem Team zum Beispiel, wenn wir in diesen sehr volatilen Kontexten zum Beispiel immer wieder Entscheidungen treffen müssen. Dann kann ich entweder als Teammitglied immer wieder zu meiner Führungskraft hinrennen und sagen, hier, wie soll ich mich da entscheiden? Die Situation ist ganz anders als beim letzten Mal. Oder wir können in den Teams Wertearbeit machen und Purpose-Arbeit und dann überlegen, was sind denn so die Leitplanken oder die Leitsterne, an denen wir uns ausrichten. Mhm. Ja, und anhand dieser Leitplanken oder im Rahmen dieser Leitplanken können wir dann die Entscheidungen treffen, auch wenn sie vielleicht gar nicht unbedingt miteinander gut zu vergleichen sind. Mhm. Also das heißt, wir sehen, dass in neuer Arbeit Ausrichtung und Werte und Augenhöhe drin steckt, aber eben auch sowas wie Flexibilität. Ja, also du hattest das Homeoffice erwähnt, also die Frage nach Homeoffice oder Büro. Neue Arbeit wird ja oft sehr auf das Homeoffice auch reduziert. Für mich ist es aber tatsächlich nur ein Aspekt, und zwar der Aspekt, an welchem Ort arbeite ich denn eigentlich? Mhm. Und wenn wir das in den Teams miteinander bearbeiten, wo arbeiten wir denn eigentlich? Warum wollen wir an bestimmten Orten arbeiten und wie organisieren wir das miteinander? Dann ist das ein Aspekt, der aber dazu führt, dass die Teams unter Umständen eben besser miteinander arbeiten können. Ja, also wenn ich zum Beispiel sage, wenn ich selber entscheiden kann morgens, ich habe heute einen Tag, an dem habe ich viel Abstimmung mit anderen Menschen, ja, dann kann ich im besten Falle ins Büro fahren, kann mich dort mit den Menschen face-to-face, von Angesicht zu Angesicht austauschen, wir können miteinander arbeiten. Wir finden im besten Falle in diesem Büro auch entsprechende Gestaltung vor, dass wir das dort gut tun können. Und die andere Möglichkeit ist dann eben, dass wenn ich halt morgens in meinen Kalender gucke und sehe, heute habe ich eher weniger Termine, aber dafür muss ich irgendwie zwei Konzepte fertig schreiben, dafür brauche ich Ruhe, dass ich das dann eben an einem Ort tun kann, wie zum Beispiel im Homeoffice, wo ich unter Umständen dann eben ein bisschen konzentrierter und ungestörter arbeiten kann.
Yeah.
Also wir sagen, auch das Thema Homeoffice oder Büro ist ja auch kein Selbstzweck. Ja, da geht es nicht darum, was erlauben wir uns, sondern da geht es eben auch wieder darum, aus der Perspektive der Arbeitenden und der Arbeit zu gucken, wo, an welchem Ort komme denn ich mit meiner Arbeit eigentlich am besten zusammen und was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse heute, dass ich diese Arbeit gut erledigen kann.
Ja.
Und das ist dann einfach die Frage danach, habe ich diese Flexibilität und diesen Gestaltungsfreiraum, das entscheiden zu können? Das ist für mich auch eher New Work als, ich sag mal in Anführungszeichen, Old Work.
Mhm. Ja, vor kurzem hat es ja auch eine Statistik des Fraunhofer Instituts in Zusammenarbeit mit der Techniker Krankenkasse gegeben, und zwar zur Produktivität im Homeoffice. Und demnach haben bis zu 60% Remote-Anteil einen positiven Effekt auf die Produktivität. Da fragt man sich schon, warum geht dann die Tendenz von Homeoffice im Moment eher wieder zurück? Also hat der Homeoffice, wie du gesagt hast, während Corona, während der Pandemie nur einen kurzen Boom, oder kehren wir jetzt alle wieder zurück in die Büros? Oder haben die Unternehmen nicht genug Vertrauen in ihre Mitarbeitenden, wenn die von zu Hause bzw. hybrid arbeiten? Oder woran könnte das liegen? Wie siehst du das als Expertin für neue Arbeit?
Interessanterweise gibt's seit der Pandemie, habe ich unzählige Studien dazu gelesen. Das wird immer wieder aus verschiedenen Perspektiven erhoben. Und was ich aber, und das ist natürlich auch in Klammern, hängt so ein bisschen davon ab, was untersuche ich da eigentlich, aber was man eigentlich durch die Bank schon sehen kann, ist, dass eigentlich eine Mischung von ungefähr 2 bis 3 Arbeitstagen in der Woche im Büro und ungefähr 2 bis 3 Arbeitstagen im Homeoffice, das ist so eine gute Mischung. Also das ist tatsächlich die Mischung, wo die Teams eigentlich am produktivsten sind. Also das wissen wir. So, das sind Studien, und wenn es jetzt rein um eine rationale Entscheidung anhand von zum Beispiel Zahlen, Daten, Fakten ginge, dann müsste das eigentlich, je nach Kontext natürlich, aber dann müsste das eigentlich so das sein, was Unternehmen anstreben. Jetzt sehen wir aber, dass es ja so einfach nicht ist. Ja, also wir sehen durchaus ein relativ stabiles Niveau an Homeoffice. Das ist auch tatsächlich so geblieben. Aber es gibt auch die Unternehmen, die zum Teil auch sehr medienwirksam, und auch große Unternehmen wie zum Beispiel SAP, die ihre Mitarbeitenden zurück in die Offices holen. Und das ist ja auch das, was man so anekdotisch aus dem Umfeld hört, dass tatsächlich seit der Corona-Zeit Menschen eingestellt worden sind mit dem Versprechen, ihr könnt arbeiten von wo ihr wollt, und das dann irgendwann in den Folgejahren auch wieder zurückgedreht wurde. Also das heißt, wir sehen, dass da so eine Gemengelage an unterschiedlichen Perspektiven ist, die man meiner Meinung nach so ein bisschen auseinanderklamüsern muss. Also das eine ist halt die Studienlage, so was ist denn eigentlich am besten für Produktivität und Innovation und auch Wohlbefinden, und damit auch zum Beispiel, ne, Wohlbefinden bezieht sich ja nicht nur auf die Arbeitenden, sondern Wohlbefinden heißt ja auch geringere Krankenquote, geringere Kündigungsquote und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse in den Teams haben. Also sprich, die Arbeitenden sagen, ich hätte gerne eine Mischung. Führungskräfte aber oft eher das Bedürfnis und das Gefühl haben, ich brauche meine Leute um mich herum. Das hat was damit zu tun, dass die Arbeiten anders sind. Ja, also eine Führungskraft hat per se von der Art ihrer Arbeit her ein anderes Bedürfnis, ihre Teammitglieder zu sehen, als die Teammitglieder, die in Anführungszeichen Arbeit machen. Ja, das heißt, Führungskräfte, das wissen wir ja auch, je weiter oben in der Hierarchie, umso mehr Meetings. Und natürlich möchte man jetzt nicht alle Meetings irgendwie im Homeoffice vorm Rechner verbringen. Das heißt, auch da haben wir unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Perspektiven auf Arbeit. Das vergessen wir auch manchmal. Und was oft auch unausgesprochen bleibt, ist, und das ist zum Beispiel etwas, wenn ich mit den Teams arbeite, was ich dann mit den Teams auch erstmal expliziere, wenn es darum geht, was sind denn eigentlich so die Glaubenssätze rund ums Homeoffice, die irgendwie rumschwirren. Und ein Glaubenssatz ist zum Beispiel, naja, im Homeoffice sind die Leute nicht so fleißig oder im Homeoffice machen die Leute lauter Sachen nebenbei und, keine Ahnung, waschen Wäsche und gehen einkaufen und legen die Füße hoch. Das sind Glaubenssätze, die sind da. Das sind vielleicht auch Erfahrungen, die in den Teams gemacht worden sind. Grundsätzlich ist das aber zum Beispiel etwas, was die Datenlage auch nicht stützt. Also auch dazu gibt es Studien und in der Regel ist es so, dass in den Studien eigentlich eher rauskommt, dass die Menschen im Homeoffice eher länger und konzentrierter arbeiten. Also weil sie sich auch eben weniger Pausen gönnen aus verschiedenen Gründen. Also das heißt, die Studienlage, also es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Studien dazu. Die Studienlage ist dann natürlich nicht super eindeutig, aber eine Tendenz ist da auf jeden Fall schon zu sehen. Und ich glaube aber, dass es für die Unternehmen sinnvoller ist, da reinzugucken und zu gucken, warum haben wir denn bestimmte Bedürfnisse, warum wollen wir das so haben und woran liegt das? Als wenn man so als Führungskraft aus dem Bauch raus sagt, naja, ich hätte meine Leute lieber um mich. Ich formuliere das jetzt absichtlich etwas flapsig, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in der Diskussion einfach diese unterschiedlichen Ebenen ganz klar voneinander trennen. Was nicht heißt, dass die eine Ebene mehr wert ist als die andere, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein.
Ja, das finde ich auch eine sehr spannende Perspektive. Mal eine generelle Frage. Was wird denn deiner Meinung nach in der aktuellen Arbeitswelt völlig überbewertet?
Was überbewertet wird? Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es bestimmte Glaubenssätze sind, die wir haben. Also was ich oft sehe, ist, dass wir, wenn es um Homeoffice oder Büro geht, wir oft so ein Entweder-Oder haben. Also da wird die Debatte sehr 1 und 0 oder schwarz-weiß geführt. Und ich bin, was glaube ich wenig verwunderlich ist, ich bin eine große Verfechterin von Flexibilität. Also ich glaube, dass es gut ist, wenn die Teams diese Gestaltungsspielräume haben und gestalten können, wie sie gut miteinander arbeiten können. Und damit lande ich dann oft so in der Ecke remote oder hybrid so. Und ich würde das aber gern etwas abschwächen, weil ich glaube, dass es da gar nicht die eine gute Lösung geben kann, sondern ich glaube, dass Unternehmen sich die Arbeit machen müssen, das zu entwickeln. Und ich glaube auch, dass die Art und Weise der Ausgestaltung von dieser hybriden Arbeit, also wie gestalten wir das, was sind die Regeln, die wir uns geben, wann arbeiten wir wo, welche Gestaltungsräume haben die Führungskräfte, welche Gestaltungsräume haben die Mitarbeitenden. Ich glaube, wenn wir das wirklich niederlegen in so eine, nennen wir es mal Homeoffice-Regelung oder ich würde es eher so Flexibilitätsregelung irgendwie nennen zum Thema Arbeitsort, dann bekommen wir eigentlich so individuelle Abmachungen, die so individuell wie ein Fingerabdruck sind. Mhm. Also ich glaube, was gerade so ein bisschen überbewertet wird, ist der Wunsch, die eine Lösung zu finden, die irgendwie für alle Organisationen oder für alle Teams passt. Und ich glaube, da geben wir uns eine Aufgabe, die wir nicht lösen können, sondern ich empfehle den Teams immer, mit denen ich arbeite, versucht nicht die Superlösung zu finden, sondern versucht halt dazu in den Austausch zu kommen, versucht euch einen Rahmen zu geben, in dem ihr arbeiten könnt und dann probiert ihr es einfach aus und guckt, ob es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann ich euch aber bestimmte Fragen oder Rahmenbedingungen an die Hand geben, anhand derer ihr das dann miteinander nochmal bearbeiten könnt.
Mhm. Wenn du so mit Teams zusammenarbeitest, welche Rolle spielen auf der einen Seite Intuition und auf der anderen Seite Daten in deiner Arbeit?
Tatsächlich spielt beides eine Rolle. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass beides eine Rolle spielen darf und soll und muss. Weil wir natürlich, und ich meine, dafür gibt's ja Daten, ja, und das sind entweder Daten, die in den Unternehmen erhoben werden, oder es sind eben externe Daten, zum Beispiel in Form von Studien. das ist das eine, ne? Das muss natürlich eine Rolle spielen und das darf eine Rolle spielen. Ich glaube aber auch, dass wir in den Organisationen ganz bewusst auch mit Intuition und Emotionen arbeiten sollten und ich auch immer versuche, einen Raum zu schaffen für das berühmt-berüchtigte Bauchgefühl. Ja, weil das ist ja am Ende des Tages auch ehrlich gesagt das, was uns als Menschen ausmacht. Ja, und ich selber arbeite sehr viel und sehr gerne mit meiner Intuition. Also ich arbeite auch mit meinem Unterbewusstsein. Ich habe zum Beispiel so, wenn ich zum Beispiel ein Konzept für einen Workshop entwickeln muss oder wenn ich zum Beispiel einen Artikel schreibe oder so, dann entwickle ich eine ganz genaue Fragestellung und die lege ich dann erstmal ein paar Tage zur Seite. Und wenn ich es mir dann vornehme, dann hat mein Unterbewusstsein eigentlich die halbe Arbeit schon gemacht. Also das hat dann irgendwie so in mir gearbeitet. Und dann kriege ich das, was ich dann zu Papier bekommen möchte, das ist dann relativ zügig auf dem Papier. Und das bedeutet, dass wir an solchen Sachen sehen können, dass da eben mehr ist als das, was wir irgendwie auf einen Stundenzettel schreiben können und mehr ist als das, was wir irgendwie konkret anfassen können in unserer Arbeit. Und ich glaube auch, dass die Menschen sehr klare Vorstellungen und Erfahrungen und eben Intuitionen haben, was für sie gute Arbeit ist, wo sie sich mit ihrer Arbeit hin entwickeln wollen. Und ich glaube, dass es gute Führungsarbeit auch sein muss, Raum für genau solche Dinge zu schaffen. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir so auf in der Arbeit mit in den Teams so sehr auf Zahlen, Daten, Fakten manchmal geeicht sind, dass zu wenig Raum genau dafür bleibt. Mhm. Also, und ich habe das in meiner Arbeit immer wieder festgestellt, dass tatsächlich so, ja, so wie gesagt, das entweder das berühmte Bauchgefühl oder eben so dieses, ja, so das Gefühl von, habe ich ein komisches Gefühl mit, kann ich gerade noch nicht begründen, kommt vielleicht noch, dass man auch da als Führungskraft und auch in meiner Rolle als Begleiterin in den Teams, als Teamentwicklerin, dass ich immer versuche, dahin zu hören. Und manchmal können die Leute das noch nicht so ganz konkret benennen, aber in aller Regel habe ich festgestellt, dass da was drin steckt. Und das ist meiner Meinung nach auch etwas, was wir in den Organisationen wirklich nutzbar machen sollten.
Mhm. Gibt es denn irgendwelche Anzeichen oder Merkmale, auf die du in den ersten Minuten achtest, wenn du mit Teams zusammenarbeitest, um zu erkennen, wie ein Team funktioniert?
Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist meine Intuition. Tatsächlich kann ich das gar nicht genau benennen, sondern es sind halt, es ist dann tatsächlich ein Gefühl oder ein Eindruck, den ich habe von dem Team. Also das hat man ja manchmal, wenn man in einen Raum reinkommt, dass man halt merkt, da ist eine Spannung in dem Raum oder da ist eine Spannung in der Organisation, die sich dann eben in bestimmten Dingen, wie dort miteinander umgegangen wird, zeigt oder äußert. Also das kann ich tatsächlich, also ich kann das jetzt nicht an konkreten Dingen festmachen, aber natürlich ist es so, dass dieses, ich habe ein Gefühl oder ich habe einen Eindruck, das spielt natürlich eine ganz große Rolle bei mir, weil ich manchmal ja auch helfen muss, den Teams etwas zu entdecken, was ihnen selber auch noch nicht bewusst ist. Mhm. Ne? Also das sind dann so Dinge, die wir dann in diesen Prozessen eben miteinander explizieren müssen. Und das ist ja gerade bei Veränderungsprozessen ist das ja oft so, ne? Dass man halt irgendwie, dass die Menschen, ja, es muss Veränderung kommen und die Menschen verstehen das auch alle mehr oder weniger. Und trotzdem geht es nicht so richtig voran in den Organisationen. Und da dann hinzuschauen und zu gucken, woran liegt das denn eigentlich, dass wir uns rational alle einig sind, aber wir trotzdem Blockaden oder ne, irgendwelche Störer da drin haben in diesen Prozessen, das hat ja einen Grund. So, und das kann ich dann vielleicht irgendwie wegdiskutieren, aber davon geht's ja nicht weg.
Ja.
Und ich glaube, dass das tatsächlich auch generell für Führungskräfte eine wichtige Eigenschaft ist, zu lernen, da auch hinzuhören und auch auf das eigene Bauchgefühl sich zu verlassen.
Ja, gibt's denn so bestimmte Typen von Führungskräften, mit denen du am liebsten zusammenarbeitest oder auch welche, mit denen du gar nicht gern zusammenarbeitest?
Ah, gute Frage. Nee, tatsächlich habe ich mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammengearbeitet. und könnte jetzt gar nicht sagen, so und so. Ich glaube aber, und das ist meine ganz persönliche Meinung, dass, also ich kann gut mit Menschen zusammenarbeiten, die fähig für Selbstreflexion sind. Also die auf ihre eigene Arbeit gucken können und sagen können, okay, das, ne, das hat gut funktioniert, das hat nicht gut funktioniert. Also das sind eher so Sachen, wo ich sagen würde, das finde ich wichtig, weil das auch tatsächlich für meine Arbeit natürlich total relevant ist. Also es fällt mir schwer, mit Teams zu arbeiten, wo die Haltung ist, eigentlich machen wir schon alles richtig. So, da ist natürlich dann wenig Raum für Entwicklung.
Ja, und gab es irgendwie schon mal die Situation, dass deine Empfehlungen ignoriert wurden?
Ja, das, also das kommt natürlich immer wieder vor. Das liegt dann entweder daran, dass meine Empfehlung vielleicht wirklich nicht gut war oder nicht die richtige für das Problem oder die Situation oder die Menschen, ganz unterschiedlich. Manchmal ist aber das natürlich auch Teil des Prozesses. Ne? Also nur weil dann eine andere Person kommt und sagt so und so, heißt das ja nicht, dass die Gründe, warum Vorheriges nicht funktioniert hat, sich einfach in Luft aufgelöst haben. Ja, also und es ist ja nur auch so, ich gebe ja auch keine Empfehlungen im Sinne von so und so macht das mal, aber ich gebe natürlich schon Impulse rein und ich erzähle eben aus anderen Projekten und was dort funktioniert hat. Aber das sind so Samen, die ich in so ein Team reingeben kann. Und ich kann die dort auf die Erde werfen und ich kann auch noch ein bisschen Dünger und Wasser dazugeben. Aber letztendlich liegt es am Team, ob da was wachsen darf oder nicht. Und das ist natürlich das ist auch Teil meiner Aufgabe, dem Team zu helfen, gute Gärtner und Gärtnerinnen, um mal in diesem etwas schrägen Bild zu bleiben. Aber ne, also das ist natürlich auch Teil meiner Aufgabe, die Teams zu anzuleiten und sie zu unterstützen, da einen guten Garten wachsen zu lassen. Aber es ist auch immer Teil des Prozesses, dass es Vorbehalte gibt, dass es bestimmte Erfahrungen gibt, die in der Vergangenheit gemacht worden sind. Und das sind einfach so Sachen, wo man dann auch miteinander hingucken muss. Ne? Also ich arbeite in drei Dimensionen. Ich arbeite mit den Teams in den Dimensionen Wissen, Emotionen und Gewohnheiten, weil ich glaube, dass all das tatsächlich Dinge sind, die solche Veränderungsprozesse beeinflussen. Und wir neigen dazu, in den Organisationen viel im Bereich Wissen unterwegs zu sein. Also ne, wir erklären euch, warum sich jetzt hier etwas verändern muss. Und wir sind aber zu wenig in den Dimensionen Emotionen und Gewohnheiten unterwegs. Und das sind aber die beiden Dimensionen, die eigentlich in den Teams das Verhalten der Menschen viel stärker beeinflussen als das bloße Wissen, das sie irgendwo erzählt oder bekommen haben oder gelesen haben. Und Gewohnheiten sind eben bestimmte Strukturen, in denen die Teams arbeiten, in denen sie auch ganz fein miteinander abgestimmt sind. Das ist das eine. Und das andere ist eben, und das ist was ganz Individuelles, also Gewohnheiten existieren ja zwischen den Teammitgliedern und in diesen Teamverbünden. Das hat ja auch was damit zu tun, ich muss mich ja auch verlassen können darauf, wie mein Gegenüber, mein Teammitglied sich verhält. Ja, und das sind ganz fein abgestimmte Netze von Gewohnheiten, die wir über die Organisation weben. Und Gewohnheiten können unter Umständen etwas anderes bewirken als das Wissen in meinem Kopf. So, das heißt, das müssen wir verstehen. Und das andere sind eben Emotionen. Also, und das sind wirklich ganz individuelle, persönliche Dinge, die das Verhalten beeinflussen. Und da fließen dann so Sachen rein wie, habe ich alles schon 100-mal gehört? Oder das ist jetzt der 28. Veränderungsprozess, der mir hier aufgedrückt wird. Oder den Veränderungsprozess mache ich nicht mit, weil dann verliere ich meine Abteilung oder die Hälfte meines Budgets oder ein wichtiges Projekt, das ich gerne machen möchte. Ja, und das sind Gefühle, die können wir rational nachvollziehen. Aber manchmal sind Gefühle eben auch so tief und so persönlich, dass die Menschen selber da vielleicht auch gar nicht unbedingt Zugriff drauf haben oder ja, das verstehen können. Und das ist natürlich das, was solche Veränderungsprozesse so schön und so tief, aber eben auch manchmal so schwierig macht, dass wir auch in der Begleitung in den Teams, und das gilt sowohl für mich als diejenige, die von außen dazukommt, wie natürlich auch für die Führungskräfte, dass wir verstehen, auf welcher Ebene da zum Beispiel gerade der Widerstand besteht. Ja, und wenn es eben ein Widerstand ist im Sinne von, ich habe noch nicht genug Informationen von dir bekommen, warum das jetzt hier wichtig ist, diesem Widerstand sollten wir natürlich anders begegnen als, ich habe kein gutes Gefühl dabei, kann ich gerade vielleicht noch nicht erklären, aber ich kann deshalb gerade noch nicht mitgehen.
Mhm. Ja, du hast ja auch gerade viel von Gewohnheiten gesprochen. In unserem letzten Interview hast du auch schon gesagt, es gibt keine schlechten Angewohnheiten, nur veraltete Funktionen.
Ja.
Ich finde, Angewohnheiten sind ja quasi ein wiederkehrendes, unbewusstes Verhalten. Und ich glaube, im Kern gibt es schon irgendwie schlechte Angewohnheiten. Und erst wenn man ein solches Muster erkannt und reflektiert hat, könnte man das dann in eine alte Funktion nennen, beziehungsweise daraus auch Nutzen ziehen, oder?
Ja, also Gewohnheiten haben immer einen guten Zweck irgendwann mal gehabt. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil wenn sie nicht einen guten Zweck gehabt hätten, wäre es keine Gewohnheit geworden. Also weil ein Merkmal von Gewohnheiten ist ja nicht, dass wir sie einmal machen, sondern etwas wird, also eine Handlung oder eine Handlungsabfolge wird dann eine Gewohnheit, wenn wir sie immer wieder machen, wenn sie sich immer wieder bewährt hat für uns. Und wir kommen dann eben in solche Loops rein. Also ne, man sagt, eine Gewohnheit hat einen Auslöser, einen Trigger. Dann folgt eben die Handlung daraus und dann bekommen wir die Belohnung, also den Reward. Also da sehen wir, okay, das hat sich hier, ich habe mich gerade richtig verhalten. Ich bekomme die Belohnung, zum Beispiel durch Zuspruch von Kollege, Kollegin oder so. Und das sind solche Habit Loops, die entstehen, und die entstehen nicht durch einmal oder zweimal oder dreimal, sondern das sind tatsächlich Verhaltensabläufe, die sich Dutzende, Hunderte Male immer wieder vollziehen. Und dadurch rutschen sie dann irgendwann in unser Unterbewusstsein. Und das bedeutet, dass jede Gewohnheit irgendwann mal einen guten Zweck hatte. Und die Krux an Gewohnheiten ist aber, dass wir diesen Habit Loops auch dann noch folgen, auch wenn das, wozu sie führen, vielleicht gar nicht mehr gut ist für uns und wir eigentlich gerne was anderes machen würden. Ja, also ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel feststelle im Rahmen eines Veränderungsprozesses, wir verbringen zu viel Zeit in Meetings. So, also das ist eigentlich in fast jeder Organisation ein Thema. Zu viel Zeit wird in Meetings verbracht. Und ich sage immer, wir brauchen eigentlich nicht über Change oder Veränderung oder Innovation zu sprechen, wenn die Teams 38 von 40 Stunden in der Woche in Meetings sitzen. Das heißt, ein erster Schritt ist meiner Meinung nach viel, viel sinnvoller, erstmal zu gucken, wie können wir denn eigentlich Zeit und Raum frei machen, um uns mit anderen Dingen zu beschäftigen? Und jetzt kann ich als Organisation hingehen und sagen, okay, Teil unseres Veränderungsprozesses ist, wir verändern unsere Kommunikation, wir wollen weniger Zeit in Meetings verbringen. Und so eine Gewohnheit kann dann aber sein, dass wenn irgendwo in der Organisation das Bedürfnis aufploppt, wir müssen etwas besprechen, dass dann die Gewohnheit automatisch hingeht, alles klar, ich stelle uns einen Termin ein und der ist übrigens eine Stunde lang. Und das sind so Themen, wo wir merken, dass sich das Bedürfnis verändert hat. Also wir haben nicht mehr, ne, also die Belohnung ist nicht mehr, wir sitzen zusammen und fühlen uns sicher, wenn wir zum Beispiel eine Entscheidung treffen, sondern wir müssen uns eigentlich auch anders verhalten. Aber wir reflektieren gar nicht, dass das dann auch in der konkreten Situation heißt, wir müssen mal uns darüber austauschen, dass dann vielleicht die Frage sein muss, nicht stellst du einen Termin ein, sondern, okay, können wir das eigentlich auch irgendwie anders miteinander bearbeiten? Ja, zum Beispiel, ich schicke dir mal einen Aufschlag, kannst du raufgucken, wenn du Zeit hast. Und wenn wir dann beide gut im Bilde sind, dann reicht uns vielleicht auch 30 Minuten Termin anstatt einer Stunde oder so. Also jetzt ganz grob in die Tüte gesprochen. Aber tatsächlich zu verstehen, das, und da bin ich ganz bei dir, es gibt keine schlechten Gewohnheiten, aber es gibt eben Gewohnheiten, die irgendwann uns so ein bisschen in eine falsche Richtung führen. Und auch das müssen wir in den Organisationen genau verstehen. Was tun wir, weil es wirklich richtig ist? Und was tun wir, weil wir es so gewohnt sind? Ne? Und dieser Satz, das haben wir schon immer so gemacht, das ist ja, ne, den kennt, glaube ich, jeder. Und den hat wahrscheinlich auch jeder schon mal irgendwie gehört. Und das ist im Kern auch eine Gewohnheit. Ne? Und weil wir das eben kennen und weil wir wissen, was dann passiert, gibt uns das Sicherheit. Und deswegen fällt es uns so schwer, davon zu lassen.
Mhm. Also Gewohnheiten in Teams abzulegen, ist Teil deiner Arbeit. Und damit verbunden sind ja auch immer Neuanfänge. Im Interview hast du auch gesagt, du hast dich immer wieder neu erfunden. Es klingt für mich sehr inspirierend, weil ich denke, Menschen befinden sich irgendwie immer in einem stetigen Wandel, was auch gut ist. Deshalb würde ich zum Beispiel auch auf einer Geburtstagskarte nie schreiben, bleib so wie du bist, weil ich finde, es ist eigentlich eher gemein, jemandem sowas zu wünschen.
Ja.
Wenn du dich also immer wieder neu erfindest, siehst du das schon eher als Freiheit und nicht als Belastung, oder?
Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass gerade in dieser Veränderung ganz viel Freiheit steckt. Und das wäre vielleicht auch was ich mir wünschen würde für die Organisation, dass die Freiheit eben nicht ist, einfach so weiterzumachen und ne, der Zwang Veränderung ist, sondern dass Veränderung eben auch heißt, Dinge abzustreifen, die einfach schwer geworden sind. So. Und dann eben Freiräume zu schaffen für neue Dinge. Das ist, glaube ich, so eine schöne Perspektive, die ich da versuchen würde einzunehmen. Weil, sind wir mal ehrlich, das ist ja auch so ein Bon mot, man könnte auch sagen, eine Phrase, stetig ist nur der Wandel. Ja, und in ganz vielen Bereichen akzeptieren wir das. Wenn wir in unser Privatleben gucken, da sehen wir, dass unser Leben sich die ganze Zeit verändert. Ja, im Innern wie im Äußeren. Also sprich, Menschen kommen in unser Leben, Menschen gehen aus unserem Leben. Wir treffen Lebensentscheidungen, die unser Leben verändern. Keine Ahnung, wir gehen eine Partnerschaft ein, wir kaufen vielleicht ein Häuschen, wir ziehen um. Ja, also ich glaube, jeder, der zurückschaut und jede würde sagen, ja, mein Leben ist heute wahrscheinlich ein ganz anderes, als es noch vor 10 Jahren war. Und manchmal sind das, kommen diese Veränderungen aus Entscheidungen, die wir selber getroffen haben. Und manchmal kommen diese Veränderungen aus Dingen, die um uns herum passiert sind. Und da finde ich es ein bisschen mutig, wenn wir denken, na ja, aber im Job haben wir jetzt irgendwie uns gute Prozesse gebaut und die müssen jetzt bis in alle Ewigkeit irgendwie Bestand haben. Das ist ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, wissen wir ja eigentlich, dass das nicht so ist. Und da würde ich mir einfach wünschen, und das ist auch so ein bisschen die Haltung, mit der ich da reingehe, dass Veränderung eben kein Zwang ist und nicht schwierig ist, sondern dass in Veränderung ganz viel positive Energie drin steckt, die wir dadurch freisetzen können.
Mhm. Du hast uns ja auch dein Lebensmotto verraten, Consistency is key. Wie passt das mit einer ständigen Neuerfindung zusammen?
Ja, spannende Frage, weil mit Consistency ist, und das finde ich total spannend, weil du hast das natürlich total richtig verstanden, aber ich meine es trotzdem anders und das finde ich so spannend und deswegen finde ich es auch gerade ganz gut, dass wir da nochmal drüber sprechen, weil für mich ist Consistency, ja, das ist natürlich einerseits Beständigkeit, so, und das scheint auf dem ersten Blick dem zu widersprechen. Für mich ist Consistency aber nicht Beständigkeit im Sein, also dass wir versuchen, das zu erhalten, was ist, sondern für mich ist Consistency tatsächlich eher im Tun gemeint. Also das heißt, dass ich diesen Weg konsistent im Alltag vorangehe, dass ich nicht sage, ich mache jetzt einmal einen Workshop und das ist dann mein Impuls zur Veränderung und dann ist good riddance, mach mal Team, sondern dass wir verstehen, dass Veränderungsprozesse, zum Beispiel wie ich sie begleite, in der Regel mit solchen Workshops maximal den Auftakt finden. Und dass die eigentliche Veränderung dann aber Schritt für Schritt, 1000 kleine Schritte an 1000 Alltagstagen stattfinden. Und dass wir die Konsistenz finden, jeden Tag auf diesen Weg zu gehen und jeden Tag hinter diesen Entscheidungen zu stehen und jeden Tag das umzusetzen. Also wenn ich zum Beispiel mein eigenes Unternehmen angucke, dann ist es so, dass ich mir Ziele setze und die Ziele sind aber nicht Zahlen zum Beispiel. Ja, also zum Beispiel Umsatz ist ja so ein klassisches Ziel, bis Ende des Jahres will ich so und so viel Umsatz gemacht haben, sondern ich definiere meine Ziele eher daran entlang, was möchte ich jeden Tag tun, um auf ein bestimmtes Ziel hinzulaufen zum Beispiel. Ne? Und diese Konsistenzziele, die kann ich dann auch viel leichter messen. Also man unterscheidet ja diese Konsistenzziele und die Outcome-Ziele. Und ein Outcome kann ich mir zwar wünschen, aber ich kann es ja auch mit den Schritten, die ich dahin gehe, nur sehr begrenzt wirklich beeinflussen, weil vielleicht kommt auch irgendwas ganz anderes dabei raus. Aber das, was ich am besten steuern kann und was ich am besten sehen und zählen kann, ist tatsächlich, habe ich täglich meine bestimmten Dinge getan, um auf das Ziel zuzugehen. Und das ist was ich auch in den Organisationen sehe, mit denen ich arbeite. Und da sind wir auch wieder beim Thema Gewohnheiten. Da werden dann oft Ziele definiert, aber sie sind, also was die Menschen im Alltag tun müssen. Da werden sie dann so ein bisschen alleingelassen in den alten Strukturen, die ganz andere Dinge von ihnen verlangen als das, was sie eigentlich tun müssten. Und deswegen ist es so, dass ich mit den Teams immer ganz genau darauf schaue, okay, wo wollt ihr hin, dass da eine Klarheit existiert, aber dass wir das dann auch wirklich auf den Alltag runterbrechen und miteinander gucken, okay, und was muss denn eigentlich jeden Tag bei euch geschehen, damit das wirklich funktionieren kann?
Ja, spannend. Was ich auch noch sehr inspirierend fand, das können wir jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal aufgreifen, war dein Rat an dein jüngeres Ich. Der lautet, vergiss nie, dass du es wert bist, gehört zu werden. Vor allem für Frauen ist es, glaube ich, in jedem Alter ein wertvoller Rat. Aber gab es irgendeine Lebenssituation, in der du deinem jüngeren Ich den Rat gern gegeben hättest? Also irgendeine Phase in deiner Karriere, im Beruf oder damals in der Schule, wo du das dringend hättest hören sollen? Oder wie kommst du zu diesem Rat?
Das ist tatsächlich was ganz Persönliches auch. Also weil ich immer wieder das Gefühl hatte, gerade auch als junge Frau, nicht gehört zu werden, beziehungsweise zum Teil auch mich gar nicht getraut habe, mir Gehör zu verschaffen. Mhm. So. Und das war tatsächlich ein Reifeprozess, auch in meinem Arbeitsweg so, dass ich halt dieses Selbstvertrauen auch finden musste, zu sagen, okay, das ist irgendwie meine Meinung und die ist, ob die richtig ist, können wir gerne drüber diskutieren. Aber grundsätzlich sitze ich hier, weil meine Gedanken genauso hörenswert sind wie deine. Und ich komme ja ursprünglich aus dem Journalismus und das ist ja auch so Redaktionen. Also ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt, aber es sind ja auch keine einfachen Arbeitsplätze. Und da geht es ja auch darum, Menschen eine Stimme zu verleihen im Journalismus. Mhm. Und ich glaube, dass das einfach so, dass es auch ein guter Rat für Führungskräfte ist, die verschiedenen Stimmen in den Teams hörbar zu machen.
Mhm. Ja, sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Inga, für deine Offenheit und das schöne Gespräch.
Ja, ich danke dir. Vielen Dank für deine Fragen, für den Austausch. Und ja, vielen, vielen Dank.